Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 369. Heute mit Markus.
Hallo.
Ja, und das war's schon.
Und der Ingo.
Stimmt, meiner einer ist auch noch da. Richtig, korrekt. So, du bist jetzt die Konstante hier in unserem Universum.
Überraschend.
Ja, genau. Ja. Genau, letztes Mal habe ich gefehlt, aber, und ich habe es auch noch nicht ganz durchgehört, aber wir haben viele, viele Kommentare gekriegt. Ich glaube, wir gehen die jetzt nicht alle durch, aber vielen, vielen Dank schon mal für die ganzen Leute, die kommentiert haben zu unserer Sendung.
Ja.
Auch wenn es teilweise kontrovers war, aber ja, ihr hattet da irgendwie Linux-Distributionen oder so, ne, die irgendwie gut,
ja,
oder?
Ja, also der Stein des Anstoßes war, dass wir über eine Linux-Distribution gesprochen wurde, die vom DHH, vom Hennemeyer Hansen, dem Autor von Ruby on Rails, gepusht wird. Und der ist halt sehr umstritten, weil er als Rassist, Transfeind und der ist, wie das einer aus unserer treuen Hörerschaft so schön auf den Punkt gebracht hat, der ist selbst für amerikanische Tech-Bros schon extrem. Also der ist, wie Zitat, selbst für US-Tech-Pro-Verhältnisse also echt hart. Ja, und das ist halt etwas, was man nicht befördern muss. Also so, und dann gab es da viele Kommentare zu, und das ist auch gut so, dass es ausgesprochen wird. Und ich glaube, das war auch ganz gut, dass wir das nochmal angesprochen haben. Mir hat die ganze Diskussion bewusst gemacht, wie sehr man doch in seiner Bubble lebt, weil mir war bis zu der Sendung nicht bewusst, dass man in der Tech-Bubble, in der wir uns bewegen, sich bewegen kann, ohne dass einem in den letzten 2 Jahren bewusst geworden ist, auf welche Pfade der DHH abgebogen ist. Und beim Sebastian ist es anscheinend ja gar nicht angekommen. Und das zeigt einfach nur, wie zerklüftet oder auch diese Tech-Welt mittlerweile ist, dass obwohl wir uns in recht ähnlichen Bubbles bewegen, das bei mir halt angekommen ist und bei ihm nicht. Und ja. Aber umso wichtiger vielleicht auch, dass man dann nochmal auch sagen kann, hey, hast du das schon gehört, und nicht direkt auf die Leute eindrischt. Also einfach nochmal bewusst machen, was das ist, was da läuft und was da eigentlich los ist.
Ja. Ja, finde ich gut. Also, genau. Sowohl, dass ihr darüber geredet habt, als auch, dass jetzt da nochmal die Kommentarsektion sozusagen.
Ja. Ja, und ja, es gab ja auch die Kommentare, die gesagt haben, er kümmert sich halt nur um das Tech-Zeug, und das stimmt halt leider nicht. Also wenn er das tun würde und sagen würde, das Politische blendet er aus, dann wäre das eine gewisse ignorante Art. Aber das Heftige ist ja, dass er sich so eindeutig in die andere Richtung äußert, und das geht nicht. Das ist einfach eine Positionierung, wo man sich überlegen muss, ob man die unterstützen will. Ich mit meinem Weltbild kann das dann nicht.
Okay, gut. Aber ja. Dann war das schon unsere Blasphose-Pass-Sektion, oder? Oder gab es jetzt noch einen Kommentar, wo du sagen würdest, da müssen wir nochmal drauf eingehen?
Nee. Ich glaube, das ist auch, vielleicht machen wir das mit Sebastian und Felix dann nochmal zusammen, aber ich aus meiner Sicht nicht. Nee, genau, da ist mal genug zugesagt. Aber ich habe noch einen anderen Blast from the Past. Eine Ergänzung meinerseits einfach, weil ich habe das letzte Mal ja noch erwähnt gehabt, dass die Petition vom Akkudoktor, dass
da die Netzentgelte, ne, die eventuell für mich und dich sozusagen kommen sollen.
Ja, darum ging es in der Petition selbst dann auch nicht, sondern wollten sie erreichen, dass Kleinspeicher netzdienlich genutzt werden können und damit auch Geld verdient werden kann. Also dass einfach der Einsatz von Kleinspeichern zu Hause deutlich demokratisiert wird, als es heute ist, weil im Gegensatz zu Balkonsolaranlagen muss man Kleinspeicher auch anmelden. Das machen viele Leute nicht, deswegen laufen viele von den Dingern illegal, und deswegen kannst du natürlich auch keine Vergütung damit einfordern, weil du ja eigentlich gar nicht vergütungsberechtigt bist, wenn du nicht angemeldet hast. Und das wollten sie erreichen, dass das verbessert wird. So, und dann hatte ich das letzte Mal erzählt, dass die Anhörung stattgefunden hatte, die Ausschusssitzung, und da aber nur einseitige Berichterstattung kam, die von den beiden Autoren der Petition aber schon direkt klargestellt wurde, das ist nicht das, was wirklich gelaufen ist, wartet mal auf unser Video. Und dieses Video ist mittlerweile veröffentlicht und lohnt sich auch zu gucken, weil sie dann nochmal ihre Sichtweise darstellen, dann auch herausarbeiten, was für einen Winkelzug das Ministerium und der Staatsminister, nee, Staatssekretär, der Staatssekretär versucht hat zu machen. Und das Gute, sie sagen, ja, das haben sie fast erwartet und sie waren vor allem auch in Berlin, um zu netzwerken. Das hat ganz gut funktioniert und sie bleiben dran.
Okay, ja. Sehr schön.
Genau. Ja, zeigt aber auch, was selbst da in diesem Kontext für Spielchen gespielt werden. Das ist schon interessant.
Ja, also ich meine, naja, sehen ja alle, was im Bundeswirtschaftsministerium so abgeht, seitdem das die Farbe gewechselt hat. Das ist an vielen Stellen nicht ganz so lustig. Und ja, auch für uns als Betreiber, egal ob jetzt von Balkonsolaranlagen als auch richtigen, ja, ist ein seltsames Umfeld gerade. Gucken wir mal, wo sich das noch hinentwickelt.
Ja.
Genau, aber sonst, was der Akkudoktor so macht und auch die Petitionen, ich habe die jetzt auch alle mitgezeichnet, auch wenn ich da Podcasts gehört habe, die gesagt haben, ja, macht vielleicht schon Sinn, irgendwie dann jetzt Entgelte zu verlangen. Aber ich meine, ja, gerade das Dezentrale willst du ja eigentlich, das musst du ja eigentlich fördern, ja, statt irgendwie immer größere Anlagen irgendwo hinzubauen. Das ist ja viel, viel effizienter, wenn wirklich einfach auf jedem Dach so ein Ding kleben würde. Da müsste man den Strom auch nicht so groß verteilen. Also von dem her solltest du das doch fördern, statt das nochmal.
Und da gab es beim,
Ja.
Auf jeden Fall beim großen Stromausfall in Spanien gab es auch ein schönes Beispiel, wie dann nämlich ein Dorf sich mit einer Autarkschaltung versehen hatte und die konnten, die hatten keinen Stromausfall in diesem Dorf, weil sie in der Lage waren, sich selbst zu versorgen. Ja. Das ist einfach ein wunderbares Beispiel dafür, warum du mehr Dezentralität mit den entsprechenden Circuit Breakern haben willst, die dich abkapseln können vom Netz, was da vielleicht gerade abgeschaltet wird. Und wenn man dann genügend Energie lokal hat, dann kann man davon auch zehren.
Und, ja, genau.
Das macht die ganzen Netze resilienter.
Genau. Klar brauchst du da natürlich auch ein paar Akkus dafür. Also ich habe das ja in meinem Haus auch, die Möglichkeit, auch schwarzstartsfähig zu sein und solche ganzen Geschichten. Und funktioniert natürlich auch nur gut, wenn die Sonne scheint, ne? Ja, Windkraftanlagen, selbst kleine haben wir jetzt bisher alle noch nicht. Gibt zwar immer mal wieder so, ich denke, ja, wäre irgendwie ganz cool, aber so preis-leistungstechnisch lohnt sich das immer alles noch nicht. Insbesondere bei mir hier, auch weil ich Bäume ringsrum habe, dann, ja, ist es auch nochmal ganz anderer Schnack an der Stelle. Ja, nee, aber genau. Guckt euch an, was der Akkudoktor macht. Ja. Das sind schon
tolle. Die bauen auch für die Hausautomatisierungsleute, die bauen ein ganz interessantes Steuerungssystem.
Genau, so ein EMS, also ein Energiemanagementsystem, genau, auf Open-Source-Basis, ja. Habe ich mir noch nicht angeguckt, aber war das Open-EMS? Sind die, die hinter Open-EMS sind? Weißt du das?
Nee, ich habe mir den Namen nicht gemerkt. Ich habe mir das mal angeguckt, aber ich habe
also
mir
so, nicht es gibt gemerkt. So zwei gibt es eigentlich, die so ein bisschen in die Richtung gehen. Das ist einmal dieses Open Energiemanagement System und dann ist es nochmal, da ist ein Hersteller dahinter oder ist das von dem Hersteller? Dann gibt es nochmal einen größeren deutschen Solar- oder Energieanbieter, nee, Solarbauer/Akkubauer und so, die auch so ein Energiemanagementsystem eben hergestellt haben, was Open Source ist oder eine Open Source Basis hat und sie darauf dann nochmal Sachen verkaufen. Genau. Ich habe hier keins von dem bisher in einem Satz, weil die Anlage, die ich habe, schon ein Energiemanagementsystem hat, was gut genug funktioniert für meine Zwecke. Aber steht immer mal wieder auf der To-Do-Liste, sich das anzugucken. Ja.
Können wir das ist OpenEMS. Also genau, was macht dein Energiemanagementsystem alles?
Na, wofür ich es brauche, ist halt zum Beispiel das E-Auto-Laden, wenn Solarüberschuss ist. Oder jetzt auch mit meinem dynamischen Stromtarif den Akku zu laden, wenn es merkt, dass es nachts zum Beispiel der Strom billig ist. Und morgens und abends ist er relativ teuer meistens. Und dann lädt er halt nachts oder tagsüber nochmal auch aus dem Netz den Akku, wenn er sieht, dass das günstiger ist und es eben nicht mit Solar voll wird. Genau. Und natürlich im Fehlerfall, also wenn kein Strom mehr außen anliegt, ne, wenn Blackout ist sozusagen, dann würde es auch automatisch umschalten. Diese ganzen Sachen macht halt dieses Energiemanagementsystem.
Ja, genau. Okay. Ja, mein Energiemanagementsystem muss im Moment eigentlich nur den Akku steuern, ob er lädt oder nicht lädt. Und ich bin auch neugierig darauf, ob ich da den Akku überhaupt laden kann aus dem Netz. Ich meine, prinzipiell muss das ja gehen. Ich glaube, mein aktuelles System könnte es nicht. Und dann werde ich an diesem System da vom Akkudoktor oder von einem anderen auf jeden Fall interessiert. Und das Ganze wird natürlich, sollte dann irgendwann mal ein elektrisches Auto vor der Tür stehen. Oder die Frage ist ja vielmehr wann, nicht ob.
Genau.
Und dann wird es noch viel akuter. Dann hat man ja nur noch einen Akku mehr, den man intelligent laden möchte. Ich habe es gerade gefunden, das System vom Akkudoktor heißt EOS. Das sind also nicht die hinter dem OpenEMS stehen.
Ja, ja.
Das scheint ein anderes zu sein.
Ja, und das hinter dem OpenEMS ist diese Firma, die ich gemeint habe, das ist die Fenecon.
Ah.
Und die bauen Speicher und Solaranlagen und so. Genau, das war dann eben das andere. Das ist irgendwie eine deutsche Firma, die eben auch so ein, ja, auf Basis von ihrem Open-Source-System dann Sachen verkaufen. Aber man kann es auch einfach so einsetzen. Welches jetzt besser ist, weiß ich nicht. Müssten wir dann wahrscheinlich auch mit Sebastian mal besprechen. Der hat ja da auch so ein bisschen Faible dafür.
Ja.
Könnten wir
uns mal. Ich glaube, man muss auch wirklich hingucken, was die machen. Weil bei dem EOS betonen sie ja auch, dass es nur so ein Optimierungssystem ist, das eigentlich nur die Trigger für die Steuerung gibt und die Ausführung müssen die anderen Systeme machen. Deswegen ist da muss man sich, glaube ich, schon gut mit beschäftigen, um zu verstehen, was wo läuft und wie es ineinander greift.
Mhm. Dann steuert das vielleicht also ein EMS nochmal. Aber es haben ja, manche haben ja eben einfach nur ein Batteriemanagementsystem und nicht ein komplettes Energiemanagementsystem, wo du die Batterie und den Wechselrichter und Laden aus dem Netz und Steuerung von Autoladen und sowas kombiniert hast. Also klar, wenn das alles Einzelkomponenten sind bei dir, dann macht es durchaus Sinn, sich da ja auch das System vom Akkudoktor mal anzugucken. Ja, also ich habe jetzt seit Anfang des Jahres habe ich ja einen dynamischen Stromtarif und das ist jetzt schon ganz witzig. Ich glaube, einmal habe ich auch schon erzählt, dass wir tatsächlich Geld verdient haben damit, dass ich mein Akku aus dem Netz geladen habe und das Auto geladen habe. Das ist dann halt besonders lustig, wenn du solche Tage hast, wo es dann wirklich Geld dazu gibt, wenn du Strom verbrauchst. Ja. Genau. Also wer sich für sowas interessiert, kann ich auch nochmal empfehlen, solche Dinge auszuprobieren. Also ich bin da bei O-Strom. Genau, gibt noch ein, zwei andere, gibt noch Tibber und sowas. Braucht man natürlich einen Smart Meter dafür, aber auch ohne kann man erstmal damit rumspielen oder kann auch so einen Vertrag wechseln. Wir sind in der Regel auch mit Ökostrom und billiger. Und dann, wenn man einen Smart Meter hat, dann später mal wechseln. Genau. Und ich habe das jetzt,
wie gesagt, bei mir eingestellt. Die bestehen die denn auf das Smart Meter? Weil ich habe keinen Smart Meter, aber ich habe direkt hinter meiner intelligenten Messeinheit halt mein eigenes, wie heißt es? Ja, also das Energiemanagementsystem hängen, das KASEM. Weil von Kostel, der erste Buchstabe ist von Kostel. Und letztendlich dazwischen ist nichts mehr. Also die drei Phasen von draußen gehen durch dieses kleine Kästchen. Das misst alles und darüber läuft eben auch die Steuerung, wann der Akku entlädt oder geladen wird, ob PV-Strom da ist und ob ich was vom Netz beziehe. Ja. Und eigentlich brauche ich ja kein offizielles Smart Meter, wenn ich schon mein eigenes Smart Meter habe. Würde sich dieser Anbieter damit zufrieden geben?
Nee.
Nee, okay.
Nee, also weil die müssen das ja sozusagen mit dem, also du hast ja einen Messstellenbetreiber, ne, und dann hast du ja einen Energieanbieter und das, dein lokaler Großanbieter ist ja auch normalerweise nicht derselbe, der dir dann eventuell den Strom liefert. Genau, und damit das alles richtig abrechenbar ist, brauchst du eben so einen Smart Meter. Also es gibt bei Tibber und so, aber habe ich nicht. Da hast du auch irgendwas, was du irgendwie auf so eine intelligente Messeinheit nur tun kannst. Wie da die Abrechnung funktioniert, weiß ich nicht. Aber ich habe mir dann tatsächlich so einen Smart Meter geholt. Den verbauen die dir auch, kann man gleich beim Stromanbieter wechseln auf den ich da jetzt habe, also den O-Strom, konnte man sagen, ja, man will das haben, da muss man halt einmal noch 100 Euro bezahlen, dass man halt den dann auch bald kriegt. Ansonsten wartet man wahrscheinlich noch ein paar Jährchen, bis sie, also offiziell müsste ich ja auch einen sowieso schon kriegen, aber bis der dann kommt,
ja,
dauert das so lange, dass, ja, dass ich das jetzt einmal dann hab doch machen lassen.
Ja. Ja. Das ist eben das Verrückte, dass die Leute anfangen, sich das selbst einzubauen.
Ja, genau. Aber ich würde sagen, dass also über 2 Jahre gesehen lohnt sich das dann schon. Also sehe ja jetzt mein Strom, gut, ich habe jetzt noch keinen Winter gehabt, aber pendelt sich irgendwo so zwischen 21 und 25 Cent ein. Das ist schon, oder war es sogar noch drunter, zwischen 8, ich glaube 18 und
24. Ja, was ich gelesen habe, sind ja aber gerade die Dezember und Januar, die Monate sind ja gerade interessant.
Ja, genau, das sehen wir dann. Aber jetzt die letzten Monate war, also war, obwohl ich ja immer noch Strom aus dem Netz beziehe, war es dann halt relativ günstig. Aber ja, natürlich unter der Voraussetzung, dass du eine Batterie hast, die dir gerade diesen Spitzen wegnimmt, ne? Wenn da manchmal dann doch irgendwie 50 Cent steht, da schluckt man dann kurzzeitig, aber das ist halt eine Zeit, in der ich wirklich nie bezahlen muss, weil ich einen Akku habe.
Okay, ja, das ist gut. Das ist das dann der frühe Abend oder wenn gerade die Sonne weg ist, wenn alle zu Hause kochen oder was das für Zeiten? Ja.
Genau, das ist meistens tatsächlich der frühe Abend. Da ist es nochmal höher, als es morgens ist, nachdem alle aufstehen.
Ja. Ja, morgens laufen die Pizzaöfen nicht, ne? Also abends werden die Pizza gemacht. Das ist klar.
Ja, na, irgend sowas wird es sein, auf jeden Fall, ja. Genau. Also, wie gesagt, meistens ist es ja sogar den ganzen Tag über dem Durchschnitt billiger als ein normaler Stromanbieter. Ja, ich weiß gar nicht, was zahlt man jetzt irgendwie so? 30 Cent, 32 Cent?
Zwischen 30 und 40. Das kommt echt drauf an, ob man in so einem Langzeittarif drin ist oder nicht. Ich habe eben zuletzt auch einen 2-Jahres-Vertrag abgeschlossen. Das war zu dem Zeitpunkt eine schlechte Idee. Ich bin bei 40 Cent zurzeit.
Gott.
Aber auf deiner Seite juckt es mich auch nicht so sehr, weil ich ja die PV-Anlage habe und den Akku habe. Das heißt, es ist alles kein Weltuntergang, was ich dann noch dazu kaufen muss.
Ja. Okay. Ja, aber das ist trotzdem krass. Ja, wie gesagt, bei mir sind es eher irgendwas um die 20 Cent gerade, die ich zahle.
Mhm. Cool. Einfach cool, ja.
Ja. Okay, dann haben wir uns jetzt über Energie und solche Geschichten unterhalten.
Deiner Exkurs, genau.
Genau, hoffe, war trotzdem auch für euch interessant. Und so, Toten und Untoten haben wir irgendwie nicht, weil, wie gesagt, ich war auch gerade im Urlaub und beschäftige mich ansonsten gerade sehr viel mit Politik. Und mit der will ich euch jetzt hier nicht langweilen. Ich weiß nicht, ob euch ja irgendwie die Geschäftsordnung von Gemeinden irgendwie interessiert. Das sind so Sachen, mit denen ich mich gerade auseinandersetze. Wobei, ich habe heute auch schon einen Antrag für eine Tempo-30-Zone geschrieben und weggeschickt. Genau, das mache ich gerade ganz viel. Aber auch da hilft mir AI. Da gibt es auch so, da sagt man, schreib mir mal einen Antrag für und dann passt du das nur noch entsprechend an.
Alles kann das ist schon super, nicht, was an Texterzeugung da geht. Ja,
genau, Fall. Also gerade so für Texterzeugung, ne, du willst diese ganze Begründung, ja, ich meine, das ist alles schon mal geschrieben worden. Ne? Und wenn du dann noch sagst, du brauchst es und jetzt hier nach der neuen Straßenverkehrsordnung und so und dann schmeißt er die ganzen Paragraphen schon richtig raus. Klar, muss man immer noch mal gegenchecken, habe ich auch gemacht. Aber das ist schon wesentlich einfacher, als da vor so einem blinkenden Stück Papier zu sitzen. Ja, was machst du jetzt? Das ist schon enorm einfacher gewesen. Ja, bin ich mal gespannt, ob mein Antrag durchgeht. Genau. Also solche Sachen mache ich gerade, aber eben auch mit AI. Und wir sind gerade beim AI der Woche. Was hast du mitgebracht?
Ich habe da ein paar Sachen reingeschrieben, die aber nicht so schön in die Tiefe gehen, wie das, was der Felix sonst mitbringt. Also nicht erschrecken jetzt. Das eine ist als erstes, beziehungsweise es ist tatsächlich nur die, ich dachte, ich hätte mehrere Links drin. Es ist die neue AI-IDE von Mistral. Genau, und es ist ganz interessant, weil das eben ganz gut zu der digitalen Souveränität für Europa passt, dass Mistral jetzt auch eine Entwicklungsumgebung rausgebracht hat. Und ich fand den Fokus ganz spannend, den sie gesetzt haben, weil sie sagen, sie wollen nicht nur schnelle Prototypen ermöglichen, also weil Fast Prototyping geht mit Vibe Coding ganz gut, nur wenn man Dinge bauen will, die nachhaltig sind, wird es schwieriger. Und genau da setzen sie an und sie wollen Unterstützung dafür bieten, reproduzierbare Ergebnisse zu erhalten. Sie wollen Unterstützung dafür bieten, dass man wartbare Software baut. Und durch Versionierung von Prompts, durch über Modelle und Datensätze hinweg Iterationen zu vergleichen und Regressionen zu verfolgen und so auch zwischen den einzelnen Versionen einen stabilen Stand zu erreichen.
Okay.
Genau. Dazu schreiben sie dann, dazu kommen integrierte Prüfpfade und Zugriffskontrollen, um Sicherheits- und Compliance-Standards einzuhalten. Das ist, ich glaube, das ist so diese europäische Note, die notwendig ist, einfach nicht immer nur möglichst schnell vorpreschen, sondern auch irgendwie es in einen nachhaltig nutzbaren Zustand zu bringen.
Ja. Ja, genau. Nee, genau. Wir müssen an der Stelle wirklich ja gucken, wie du schon gesagt hast, dass auch in Europa so ein paar KI-Unternehmen überleben und uns eben nicht ja nur noch chinesische und amerikanische irgendwie gegenüberstehen. Weil, ja, da kommen natürlich auch immer, also gefühlt kommt irgendwie jeden Monat kommt ein neues KI-Modell aus China, oder? Das ist irgendwie, ja.
Geht schon, man ganz kommt schon schnell, nicht hinterher, ja, es auszuprobieren. Ich glaube, man muss mittlerweile auch nicht mehr alles ausprobieren. Es ist ganz gut, die Sachen auch ein bisschen tiefer zu ergründen und zu gucken, was für einen selbst funktioniert.
Ja. Das Einzige, was ich noch die Tage gelesen habe, ist, KI ist eine schlechte Nachrichtenquelle. Aber ich meine, das wussten wir auch vorher schon. Aber da gibt es irgendwie eine neue Studie von der EBU. Also das sind die, die auch immer den Eurovision Song Contest machen. Genau. Und da hat sich irgendwie herausgestellt, dass KI irgendwie ja eine schlechte Nachrichtenquelle ist. Und man doch immer alles gegenchecken sollte. Und ja, aber ich meine, das wissen ja, dass es beim Text generieren einfach gut ist. Und dann ist es natürlich auch beim Text ausdenken, slash News ausdenken, irgendwie gut. Und ja, deswegen finde ich natürlich auch, ich meine, es ist ja mittlerweile besser geworden, dass auch ChatGPT und so immer die Quellen nennt. Aber genau, man kann KI, glaube ich, gut dafür benutzen, zu sagen, okay, stell mir mal von den und den und den Webseiten die Links zusammen von den wichtigsten News gerade, aber wenn man die Frage dann schlecht formuliert, dann kommt da wahrscheinlich sehr blödes Zeug bei raus. Gut. Das vielleicht noch so, das, was bei mir AI-technisch irgendwie vorbeigeflogen war, die letzten Tage. Ja. Kommen wir zur Kategorie News. Ich habe auch wieder nichts, aber du hast was mitgebracht.
Genau, die wichtigste Neuigkeit ist eine vom Internationalen Strafgerichtshof. Aber nicht kein Urteil oder so, sondern einfach, dass sie Microsoft rausschmeißen. Das ist
konsequent.
Ganz,
ja, das habe ich gar nicht.
Der Internationale Strafgerichtshof wirft US-Anbieter wie Microsoft raus und setzt auf deutsche Alternativen. Das fand ich doch sehr, sehr erwähnenswert. Und sie wollen tatsächlich OpenDesk, wovon wir auch schon gesprochen haben, das vom CENDIS, vom Zentrum für digitale Souveränität, entwickelt wird, einsetzen. Und damit haben sie natürlich schon direkt eine sehr beeindruckende Referenz.
Ja, genau. Geht zwar nur um 1800 Arbeitsplätze, aber schon mal auch nicht schlecht, genau. Und ich meine, wenn das gut funktioniert und wenn die tatsächlich auch nochmal vielleicht auch ein bisschen Entwicklungsgeld da mit rüberschieben, ne? Umso besser wird ja diese OpenDesk-Software.
Ja.
Genau.
Genau. Das ist sehr cool, auf jeden Fall. Die nächste News kommt eigentlich auch von Microsoft, aber von einer seiner Töchter, und zwar LinkedIn. Und das ist für alle von euch, die tatsächlich aus Gründen vielleicht doch ein LinkedIn-Konto haben, interessant, weil LinkedIn möchte kurzerhand sagt, hier ab 3. November übrigens ist die Nutzungsbedingungen so, dass wir das Zeug auch einfach in unsere KI fürs Training reinschmeißen können. Und dem muss man explizit widersprechen über ein Opt-out.
Das ist doch bei Meta ist das auch so, ne? War das bei Meta? Irgendjemand hatte doch auch so
einen
Stunt
auch
schon mal
gepult,
genau.
Ja,
ja, klar, ja. Da muss irgendwie hingehen.
Ja, und die, es ist natürlich, es mutet schon komisch an, dass das überhaupt geht, dass die einfach sagen können, ja, wenn ihr bis dahin nicht gesagt habt, dass ihr nicht wollt, nehmen wir natürlich eure Daten. Und das kommt daher, dass die irische Datenschutzbehörde das für den europäischen Wirtschaftsraum entschieden hat und ihnen erlaubt hat. Die Iren sind da historisch sehr freundlich, weil die natürlich, oder die haben Interesse daran, dass sich die großen Tech-Konzerne bei ihnen wohlfühlen, weil es für sie wirtschaftlich eine Riesennummer ist, dass sie sich da angesiedelt haben.
Hm. Ja. Ja. Eigentlich schade, ne? Also ich meine, vor allem, wo selbst Asien, klar, der Insel Irland geht es dadurch sehr gut, dass sich da Amazon und alle anderen da irgendwie angesiedelt haben, aber trotzdem möchte man doch, dass sie trotzdem die europäischen Grundsätze irgendwie durchsetzen und sorry, das passt da irgendwie nicht rein. Also wie gesagt, ich hätte nichts dagegen, wenn man das mit Opt-in macht, aber weiß nicht, ja, selbst die Banken können mittlerweile nicht mehr einfach irgendwelche AGBs ändern, ohne sich die Zustimmung zu holen. Selbst bei so Kleinigkeiten müssen sie jetzt immer wieder nachfragen. Und wenn es um sowas geht, geht das dann plötzlich einfach so? Finde ich krass.
Ja, schon nicht in Ordnung. Auf jeden Fall nicht. Das ist immer wieder interessant zu sehen, ja.
Ja, und dann war ja auch noch irgendwie die News, dass Microsoft was hier in ihr Chat-System, wie heißt es, Teams, irgendwie einbaut, dass man jetzt die Mitarbeiter überwachen kann oder so, ne?
Die Anwesenheitskontrolle, da bin ich auch mal sehr gespannt. Also es war vorher schon so, dass es zweifelhaft war, wie DSGVO-konform Microsoft ist und gab ja auch mehrmals das Urteil, dass es nicht DSGVO-konform einsetzbar ist. Trotzdem wird es an vielen Stellen eingebaut. Sie hatten dieses Employee-Measurement-Tooling hatten sie schon vor längerer Zeit auch mal lanciert und das wurde dann aber arbeitsrechtlich in Europa zumindest sehr stark eingeschränkt. Jetzt machen sie diesen Vorstoß, dass ich glaube, dass es arbeitsrechtlich einfach auch gar nicht geht. Es ist einfach, da macht man sich als Arbeitgeber sehr angreifbar mit, wenn man das einsetzen sollte.
Ja, aber dann
das Schwierige ist natürlich, wenn es erstmal da ist und sich so eingebürgert hat, dann steigt auch die Akzeptanz. Ja.
Ja, ich verstehe auch nicht, warum die Betriebsräte da nicht alle da müssten alle einen Aufstand machen und sagen, okay, Teams, die führen die Funktion ein, also entweder wird die zentral ausgeschaltet oder Teams wird halt verbannt. Aber wofür haben wir denn diese ganzen Betriebsräte, wenn sie sich um sowas nicht kümmern?
Die sind nicht stark genug. Es sind nicht mehr genügend Leute in den Gewerkschaften.
Ja, das hat ja damit nichts zu tun. Also, müssen ja nicht alle in den Gewerkschaften sein. Die Betriebsräte können das trotzdem machen, aber da scheinen nicht die Leute zu sitzen, die sich um sowas kümmern, sondern die, weiß ich nicht, die wollen. Ja, ich will jetzt nicht gegen Betriebsräte hetzen. Bei uns funktioniert es relativ gut, aber auch da sind Entscheidungen, wo ich mir denke, da könnt ihr da jetzt mal aufstehen und auf den Putz hauen und sagen, so geht das nicht. Aber da haben sie alle Angst vor, ne? Wenn es an ihr eigenes Windows geht irgendwie, dann wollen sie sich doch irgendwie nicht anlegen. Finde ich schade. Also werdet Betriebsräte und setzt solche Sachen durch. Wir haben bald wieder Betriebsratswahl. Ich glaube nicht, dass ich antreten will, weil ich schon genug andere Sachen zu tun. Aber wenn das in eurem Unternehmen gang und gäbe ist, dann könnt ihr da ja mal mitspielen und dann solche Sachen blockieren und sagen, nee, muss jetzt hier dieses Teams muss raus, weil geht nicht, ist mit deutschem Recht nicht vereinbar. Und dann will ich das mal durchgefochten haben. Also die meisten Betriebsräte sind mir echt zu zahm. Sorry.
Ich habe keinen Einblick. Ich war noch nie in einem Unternehmen, wo es Betriebsräte gab. Ich kenne nur Geschichten und jetzt aus meiner eigenen Tätigkeit im ganz kleinen Maßstab kann ich mir auch einfach vorstellen, dass die, wenn sie da Mitspracherechte haben, dann auch anfangen müssen, politisch zu taktieren und sich dann einfach überlegen, wenn ich das Fass jetzt aufmache, dann komme ich mit nichts anderem mehr durch. Ist so eine Theorie, die ich habe. Keine Ahnung.
Gut, aber genau, dass beim Internationalen Strafgerichtshof Microsoft rausfliegt, ist doch mal eine gute News. Wünschen wir Ihnen viel Erfolg dabei, dass das auch gut klappt. Und Nachahmer findet, hoffentlich. Gut, dann.
Genau. Und die nächste News ist ein Artikel auf ZDNet darüber, dass eben der Plan von Europa, mehr Souveränität zu erlangen, langsam Fahrt aufnimmt und diese Aktivitäten gegen die US-Tech-Giganten doch langsam einen Hebel entwickelt. Und letztendlich macht er dann nochmal einen Punkt jetzt vor diesem Hintergrund, dass der Strafgerichtshof da aktiv geworden ist und stellt nochmal oder fasst nochmal ganz gut zusammen, was für Aktivitäten da laufen, eben dass Zendesk aktiv ist, dass europäische Cloud-Infrastrukturanbieter wachsen und stärker nachgefragt sind, dass das österreichische Militär, die dänischen Behörden, die Französischen, in Frankreich ist Open Source ja auch noch viel besser gelitten, schon historisch, dass das alles ganz gut anfängt, ineinander zu greifen und gut dazu beitragen wird, dass mehr Resilienz und Souveränität erlangt werden kann.
Jo, sehr gut. Genau. Wie gesagt, mir persönlich geht es immer noch zu langsam. Ja, ich sehe ja auch, wie langsam sich das in so in den Verwaltungen und so alles bewegt, wo ich jedes Mal denke, oh mein Gott. Aber ist schön und auch auf, also schön, dass das so gesehen wird, ne? Und klar, wenn ich auf größeren Konferenzen bin, ist es tatsächlich auch immer wieder ein Thema, auch für die Verwaltung, dass viele auch so OSPO-Stellen schaffen, also dass du in einem Unternehmen Open Source Program Office hast, dass aus dem ganzen Unternehmen oder aus der ganzen Verwaltung dann Leute dorthin gehen können und sich quasi beim Einsatz von Open Source mit beraten lassen können oder dass es eine zentrale Stelle gibt, die das eben mit, ja, mit auf dem Plan hat. Also falls es bei euch im Unternehmen sowas noch nicht gibt und ihr nicht gerade irgendwie ein Open Source Tech Unternehmen seid, könnt ihr ja mal anregen, sowas mit einzuführen. Genau.
Ja, das, ja, jetzt könnte man daran die Diskussion über den Zustand der Open Source Community oder der Open Source, von Open Source an und für sich anschließen, weil es ist ja mit dem Einsatz nicht getan. Die Unternehmen müssen auch verstehen, dass Open Source nicht kostenlos ist.
Ja.
Open Source hat sich damit sicherlich einen Platz in der Welt verschafft, dass es von vielen Enthusiasten aus der Taufe gehoben wurde, vorangetrieben wurde. Aber letztendlich haben sie sich damit auch ein kräftiges Bein gestellt, weil es jetzt sehr schwer ist, den Leuten verständlich zu machen, dass es nicht alles im Free-Beer-Modus funktioniert, dass da einfach gefährliche Schwachstellen entstehen. Und da muss ein Mindshift stattfinden, dass die wirklichen Vorteile von Open Source nicht daran liegen, dass es kostenlos ist, sondern daran liegen, dass wir offene Schnittstellen haben, dass ich eine Anbieteroffenheit habe, dass ich eine längere Wartbarkeit habe, ich nicht so fremdbestimmt werde. Das müssen viel mehr Leute verstehen und dann auch einsehen, dass sie mindestens, ja, weiß nicht, ich wollte sagen, mindestens genauso viel zahlen müssen wie vorher. Das lässt sich aber überhaupt gar nicht abschätzen, ob es weniger oder mehr ist als vorher, aber man muss halt auch dafür zahlen. Man braucht genauso Wartungsverträge und man muss sich, dass die Leute da sind, die einem helfen, wenn es in Schieflage gerät.
Definitiv. Das würde ich sagen, Techies wissen das auch. Also wenn ich mit den, ja, egal ob das jetzt meine Ebene ist oder ein, zwei Ebenen drüber, solange das Techniker sind oder ITler sind, die sich mit dem Thema auskennen, da rennst du meistens offene Türen ein, selbst wenn die selber irgendwie Windows-Benutzer sind, ja. Aber da dringe ich mit solchen Argumenten auch durch, aber sobald es dann auf die allerhöchste Ebene geht, wird es dann halt schwierig, ne? Da kommt dann einfach jemand und wünscht sich jetzt Teams für alle und zum Geburtstag und dann wird das halt eingeführt. Und da ist jedes andere Argument ist da irgendwie egal. Und das ist halt das Problem, dass das an der Stelle einfach noch nicht angekommen ist, noch nicht durchgedrungen ist. Da müssen wir alle noch viel, viel mehr Aufklärungsarbeit leisten. Da werden wir nicht drum herum kommen. Ja. Genau. Aber wie gesagt, selbst wenn du mit ITlern, Technikern redest, klar hast du immer noch diese Windows-Fans, die irgendwie da irgendwie kein Blatt zwischen sich und Microsoft kommen lassen, aber gefühlt ist es weniger geworden. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch nur mal eine Bubble, dass das in dem Wissenschaftsumfeld und so, in dem ich bin, eher auf offene Ohren trifft. Ich weiß nicht, wie du das so in deiner...
Ich habe das Gefühl, die Windows 10 Geschichte hat da auch nochmal für uns gearbeitet, nenne ich es mal, weil den Leuten dann nochmal bewusst geworden ist, was Microsoft da eigentlich abzieht, dass gut funktionierende Laptops jetzt auf einmal nicht mehr funktionieren sollen.
Ja.
Und viele Leute haben dann jetzt auch mal doch es gewagt, Linux auszuprobieren, ganz zaghaft mit USB-Sticks und siehe da, der Desktop zum Surfen und im Browser Applikationen bedienen, das funktioniert ja. E-Mail-Programme erstaunlicherweise auch und ein Office gibt es sogar auch, dann ist ja alles da, was ich brauche. Ich glaube, das hat geholfen. Ich bin aber trotzdem schon auch der Meinung, dass es eine Bubble ist, ja.
Nee, aber stimmt, ich habe letztens auch eine E-Mail gekriegt von jemandem, der ja, Windows 10 bisher benutzt und jetzt nicht wusste, wie er, also die Laptops gehen halt nicht mit Windows 11 oder die ganzen Rechner, wie er da vorgehen kann. Eine Option ist natürlich erstmal Microsoft zu bezahlen oder sich einen Account zu klicken, wenn man dann halt die Personal Edition davon von Microsoft oder so hat. Ich habe mich damit jetzt nicht richtig auseinandergesetzt. Das wäre natürlich eine Option. Mein Vorschlag war, ja, man kann ja auch eine Windows VM machen, sozusagen. Linux installieren, eine Windows VM machen und für die ein, zwei Programme, die da immer noch gebraucht werden, muss man sich überlegen, brauchen die Internet? Ja, nein. Wenn sie kein Internet brauchen, dann ist es ja sogar relativ einfach. Baust du dir halt eine virtuelle Maschine, die du nicht ins Internet lässt und mit der Firewall abschottest. Dann kann man das Ding ja auch noch eine Weile weiter betreiben. Aber ja, hast recht. Also das ist, also selbst von Leuten, die sehr, sehr lange bei oder immer Microsoft verwendet haben, ja, jetzt tatsächlich ein Thema zu sagen, ja, muss ich jetzt den Rechner wegschmeißen? Bei einem Rechner wird man wahrscheinlich nicht hier rumkommen, aber irgendwie 3, 4, 5 Rechner deswegen auszutauschen, war dann irgendwie die Aussage, naja, probieren wir das mal mit Linux. Also die, weiß ich nicht, die Leute, die wirklich nur im Internet surfen, ein bisschen Office machen müssen, da reicht es dann meistens. Ja, aber klar, gibt natürlich auch solche Programme, die Microsoft voraussetzen und jetzt jemand zu erklären, wie man es vielleicht mit Wine zumindest eine irgendwie 80-90% Lösung macht, wollte ich dann jetzt auch nicht vorschlagen. Aber so eine virtuelle Maschine draus zu machen, ich glaube, das ist ein gangbarer Weg. Da gab es auch ein, zwei Artikel von Heise dazu. Gibt bestimmt auch ein paar YouTube-Videos dazu, wie man sowas macht. Gibt wohl irgendwie ein Programm, wo man da so ein Image von seinem Windows ziehen kann. Ich habe gesagt, ja, wenn ich mal ich war ganz zu viel Zeit habe, probiere ich sowas mal aus. Aber vielleicht muss ich mal einen Studenten oder einen Azubi dran setzen und sagen, probiere das hier mal aus. Ich will mal wissen, ob das geht. Ich krieg's zeitlich nicht gebacken. Ich müsste auch, ich habe auch gar kein Windows mehr hier. Ich habe auch nur noch eins in der virtuellen Maschine, was ich so alle Jubeljahre mal starte. Ist auch noch ein Windows 10. Ja.
Ich habe mir tatsächlich so einen gebrauchten PC gekauft. Von ein paar Ausgaben war in der CT eben auch ein Artikel darüber, wo man gut gebrauchte diese Mini-Desktop-Dinger kaufen kann. Und davon habe ich mir dann auch tatsächlich einen geklickten gebrauchten System mit einem Windows 11 drauf, weil ich eben der Windows-PC, den ich hatte, das war ein sehr altes Dell-Laptop. Und das lief einfach nicht mehr, oder ich habe schon irgendwie kommen sehen, dass es irgendwann mal genau dann aussteigt, wenn ich es gerade brauchen würde. Und jetzt rödelt das unten im Keller und bei Bedarf connecte ich mich da mit dem Remote-Desktop drauf. Das ist so für meine private Sache. Ich meine, an anderer Stelle hat man da auch andere Lösungen. Aber für das Zeug, wofür ich privat so ein Windows brauche, ist das gut. Und dieses gebrauchte Computer kaufen, das hat sich da auch nochmal bestätigt, dass das sehr, sehr gut möglich ist. Also gerade diese Desktop-Systeme, wenn man irgendwo auch im Bekanntenkreis jemanden hat, der eben dieses Zuhause ein bisschen Office machen, surfen und so Zeug braucht und dann geht's kaputt, was er bisher da war und dann, oh mein Gott, alles so teuer. Es muss nichts Neues sein und es müssen keine 1000 Euro für ein neues Laptop sein. Das ist, muss man ganz klar anschauen, was eigentlich gebraucht wird.
Okay, dann sind wir ja quasi schon beim Thema. Du hast
ja
Sachen installiert auf Systemen irgendwie.
Ja, richtig. Und zwar als Folge von der letzten Sendung, wo wir über Linux-Distributionen gesprochen haben, wie eingangs erwähnt, und dann eben auch die Sprache auf PopOS kam und PopOS mit Cosmic als sehr interessante Variante dargestellt wurde, erwähnt wurde, hat mich das neugierig gemacht. Und das Ganze vor dem Hintergrund, dass ich hier so ein 2013er MacBook rumfliegen hatte oder immer noch habe, wo das macOS drauf ja eben auch out of support ist und man dann nicht mehr guten Gewissens irgendwie was Sensitiveres drauf machen kann. Und heutzutage ist ja nun mal leider alles sensitiv, weil sie versuchen ja überall irgendwelche Account-Daten abzugreifen und da Schindluder mitzutreiben. Also habe ich die Gelegenheit genutzt, mir einen USB-Stick mit PopOS erstellt und das in das MacBook reingestopft. Und siehe da, das bootete, war abgesehen vom Wi-Fi sofort einsatzbereit. Dann habe ich es installieren lassen über Kabel und hinterher noch einen Treiber nachinstalliert manuell für das Wi-Fi. Und seitdem rennt die Kiste und ist auf einem aktuellen Softwarestand und ist nutzbar ohne ohne die Linux-Schrecken, die man aus der Vergangenheit so kennt, wenn man irgendwo ein neues System aufgespielt hat oder auf fremde Hardware oder auf eigentlich verschlossene Hardware, wie es die Apple-Hardware ja leider an vielen Stellen ist, aber das hier lief super. Und so habe ich diesen MacBook, diesen 2013er MacBook, neues Leben eingehaucht. Und jetzt sende ich auch gerade davon. Also nur so um fürs zum Beweis. Ich habe mich dann dazu entschieden, heute auch mal wieder mit Linux zu senden. Ja.
Muss man auf dieses MacBook, also es ist noch ein Intel MacBook, oder? Oder?
Ja, ja, das 2013, ich glaube, das ist sogar, jetzt bin ich mit den nicht ganz sicher, aber das ist eins der ersten. Also war das am Anfang dieser Intel-Zeit? Bin ich mir gerade nicht sicher.
Es war länger, diese Zeit war länger. Das war irgendwo 2005, 2006, irgendwann sind die umgestiegen, glaube ich. Wie auch immer, nee, ich wollte nur wissen, ob das schon ARM ist, weil da müsste man ja wahrscheinlich andere Linux-Distributionen nehmen. Aber sonst war das relativ einfach zu installieren, ja? Da war jetzt keine...
USB-Stick erstellen und dann über den Graf. Stimmt, jetzt wo du es sagst, es gab eine Stolperfalle. Ich musste auf dem USB-Stick ein Verzeichnis umkopieren, weil der Installer hat nach irgendeinem Unterverzeichnis gesucht und auf dem Stick hieß es aber, dieser Name, ich komme gerade nicht drauf, Bindestrich kryptische Zeichenfolge XYZ. Und dann da das ein USB-Stick war, konnte man keinen Link setzen. Auf einem richtigen Dateisystem hätte man einfach einen Link setzen können. Also habe ich es dann noch daneben kopiert. Der Stick war groß genug und habe nach diesem Kopieren dann die Installation nochmal angestoßen und damit lief es dann auch durch. Dann war es auch ohne Probleme.
Okay. Aber du hättest jetzt auch jede andere Linux-Distribution genommen oder war das jetzt, weil das ist, dieses Pop!_OS ist irgendwie angepasster an so ein MacBook?
Nee, ich habe nochmal geguckt, ob es irgendwelche gibt, die besonders an MacBooks angepasst sind. Und da ist mir keins ins Auge gesprungen. Ich hätte sonst eine KDE-Distribution benutzt. Und jetzt, weil wir letzte Woche drüber gesprochen haben, habe ich dann jetzt gesagt, ich probiere mal das Cosmic aus. Gerade dieser Tiling-Window-Manager, wo man die Fenster so in die Ecken zieht oder über Tastenkombination und Pfeiltasten dann einfach das Fenster dahin schieben kann und dann so halb oben, halb unten, Viertel unten links, oben rechts einfach hinschieben kann. Das ist ganz cool. Das ist sehr praktisch.
Ja.
Und Fensteranordnung. Das wollte ich, eben diesen Cosmic Window Manager, den wollte ich ein bisschen ausprobieren. Das hat mich dann dazu motiviert, das Pop!_OS zu nehmen.
Okay, kannst ja nochmal deine Erfahrung dann in einer nächsten Sendung erzählen. Ich habe jetzt
jetzt gut. Eins, die haben einen Cosmic Store und der arbeitet mit Flatpak, glaube ich. Und dann hatte ich da versucht, NPass, das ist halt ein Nicht-Open-Source-Passwortmanager, aber ich bin seit sehr früher Zeit, also seit der Zeit, wo man angefangen hat, Passwortmanager zu benutzen, bin ich mit dem Ding unterwegs. Deswegen bin ich da auch sehr gerne dabei und möchte dabei bleiben. Und das habe ich versucht, über dieses Flatpak-Store-System zu installieren und das ging hinten und vorne nicht. Und dann muss ich es wegschmeißen und gründlich wegschmeißen, dann nochmal super gründlich wegschmeißen und dann nochmal über den Paketmanager installieren und dann ging es auch. Aber andere Sachen, die ich über diesen Paketmanager jetzt installiert habe, wie zum Beispiel Audacity und so, die funktionieren wunderbar. Das ist dann, man hat effektiv auf dem System zwei Paketmanager. Einmal das Apt, was drunter liegt, weil es ja ein Ubuntu ist unten drunter. Und zum anderen diesen Flatpak Store, der auch, also ist ein grafisch echt ansprechender Store. Das lässt mich dann auch glauben, dass man das sehr gut Windows-Usern in die Hand drücken kann, weil in diesem, da ist dann auch das meiste drin, was die Leute so suchen. Dann guckt man unter Entwicklung und kann direkt das VS Codium installieren, guckt unter Arbeiten, da ist das LibreOffice, Obsidian und Thunderbird da. Da ist, ja, es ist alles straightforward und mit Clickibunti, Leute müssen die Kommandozeile nicht besuchen, wenn sie es nicht wollen.
Ja, also genau, für Anfänger willst du das definitiv nicht haben. Also sie wollen sich halt tief reinbuddeln, aber es wollen eben die meisten nicht. Die wollen einfach, dass das System funktioniert, wollen einen Browser haben, vielleicht noch einen Mail-Client und ein paar Office-Programme und dann soll das irgendwie alles funktionieren. Genau. Und ja, vielleicht noch Signal und dies und das. Also so ein paar Programme, die man mittlerweile auf dem Desktop auch irgendwie hat. Aber es ist nicht ein großes...
Genau, das war das andere. Signal war das andere, was ich versucht hatte zu installieren. Und Signal war über diesen Paketmanager auch nicht so einfach.
Das stimmt, das habe ich... Das muss ich mir aber auch nochmal angucken. Das war, also
Ich habe jetzt den Leuten immer Ubuntu Studio installiert, was auch eine Ubuntu-Distribution ist, die eben standardmäßig mit KDE kommt, also mit Plasma. Und so diese ganzen Grafik-Tools und auch Audio-Tools und so alles schon vormit installiert hat. Was ich irgendwie ganz nett finde, wenn dann nochmal irgendjemand ein bisschen Audiobearbeitung oder dies oder jenes machen will. Und es ist halt, genau, weil ich bin halt auch KDE-User und wenn dann irgendjemand zu mir kommt, kann ich ein bisschen helfen. Der einzige Nachteil an dieser Geschichte ist, das Ubuntu Studio hat halt die Menüleiste oben hin konfiguriert und das war natürlich das Erste, was ich dann erstmal einmal umstellen musste, dass es doch standardmäßig unten ist, so wie die Leute es erwarten, irgendwie links unten klicken aufs Windows-Symbol oder da jetzt aufs KDE-Symbol sozusagen, dann um dann Sachen zu starten. Das ist so ein bisschen der einzige Nachteil, aber ich meine, das sind irgendwie 3-4 Klicks und dann ist das alles so, wie man es erwartet oder wie das Windows-Umsteiger erwarten. Genau. Ja. Ja, also das ist so das, was ich jetzt den Leuten in letzter Zeit immer empfohlen habe. Da hast du auch mal irgendwie nochmal ein Bildbearbeitungsprogramm, was ja doch der ein oder andere manchmal braucht. Und ja, was ich auch gefragt wurde, ja, wie mache ich hier Screenshots? So Dinge wurden halt gefragt und ich meine, ja, stimmt, ist auch ein Tool, was ich auch relativ häufig verwende. Und ja, dann halt noch ein Nextcloud-Client installiert und Signal und dann waren irgendwie alle happy. Aber ja.
Ja.
Gut.
Genau, das fand ich auch ganz interessant bei dem Cosmic hier. Das erste, was man da in den Shortcuts gefunden hatte, war auch Cosmic Screenshot. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist wirklich das, was die Leute als erstes suchen.
Ja, ja. Na gut. Ja, es ist, wie gesagt, ich habe das jetzt auch gerade, wir haben ja auch eine Linux-Install-Party hier vor Ort gemacht und das war eins der ersten Fragen, so dass ich das dann unten auch pinnen musste, das Screenshot-Tool. Also es ist Spectacle bei KDE und ja, das ist wichtig.
Genau. Ja, gut. Fair enough. Ich denke da im Alltag auch wenig drüber nach, aber ich benutze den Shortcut für die Screenshots unter Mac auch häufig. Einfach so, um es dann schnell in die E-Mail zu packen oder so, ja.
Ich meine, die meisten Tastaturen haben auch diese Druckentaste und die öffnet ja das Screenshot-Programm auch. Also von dem her, war das auch relativ einfach.
Die aber Mac-Tastatur hat die Druckentaste nicht.
Ja, okay, aber wir reden ja von Windows-Umsteigern und da hast du die Druckentaste meistens noch.
Na gut.
Und wenn du die drückst, öffnet sich das Screenshot-Tool. Ja. Okay. 3D-Druck der Woche?
Ja, haben wir.
Ja.
Aber nicht selbst gedruckt ist, sondern ein Bericht über Leute, die einen neuen Geschwindigkeitsrekord für selbstgebaute Drohnen aufgestellt haben. Und in dieser Drohne sind auch Teile 3D gedruckt und deswegen habe ich gedacht, das ist eine coole Story für den 3D-Druck der Woche. Das Ding wird sehr, sehr, sehr schnell. Das ist 300 Kilometer pro Stunde. Das ist schon abgefahren. Haben zwei Australier gebaut. In Australien hat man viel Gegend, wenn man sich außerhalb der Städte bewegt und dementsprechend haben sie den Platz gehabt, das auszuprobieren. Ah, siehst du, und ich habe das auch gerade dann jetzt falsch schnell rausgesucht. 585 Kilometer pro Stunde, nicht 300. 585, das ist halbe Schallgeschwindigkeit. Tja. Ja, also wenn man mal was Anspruchsvolles drucken möchte oder was Beeindruckendes mit seinen 3D-Drucken anstellen möchte, dann ist vielleicht das eine Herausforderung.
Ja, auf jeden Fall schnell. ist es. Genau. Ich habe mir was gedruckt, weil wir gesagt haben, wir waren gerade im Urlaub und ich habe einfach nur so eine normale Zahnbürste und habe irgendwie diese Verpackung, diese alten waren alle ein bisschen schon olsiffig. Also habe ich mir kleinen so ein Travel Case für die Zahnbürste gedruckt. Einmal, genau, einmal sowohl für, ich muss mal nochmal das raussuchen, was ich gedruckt habe, aber ich meine, davon gibt's ja, zigtausende, ja, könnt ihr euch angucken, ist auch schnell gedruckt irgendwie, schützt halt wirklich dann vorne den Kopf nur. Ich habe es einmal für meine Zahnbürste gedruckt und für meine Frau, die hat halt so eine elektrische Zahnbürste. Da gibt's also hier, was ist Oral-B, irgendwas, schieß mich tot, auch gedruckt und dann war das irgendwie fertig. Das, ja, erstens musst du nicht mehr dieses große, schwere Ding mitnehmen und zweitens, ja, das eine war eh putt. Von dem her war das jetzt mal an der Zeit, das zu drucken. Und hat für den ersten Urlaub schon mal gut funktioniert. Das war so mein 3D-Druck der Woche.
Cool.
Gut. Joa. Mimimi, rumheulen haben wir irgendwie nichts. Also ich könnte über die Bahn rumheulen, aber auf der anderen Seite, ich habe es geschafft, in Stuttgart umzusteigen. Also ich meine, was will man mehr? Ja, es ist immer wieder ein schöner Walk. Man muss Geduld haben, muss viel laufen. Aber ja.
Ist gesund.
Auf jeden Fall ist gesund. War auch mal wieder schön, da zu sein, selbst wenn es nur kurz war und man nur ein bisschen umgestiegen ist und ja, paar Sachen mal wieder abgefahren. Joa, genau. Nee, Mimimi haben wir nicht, Lesefuhr haben wir auch nicht. Kommen wir zu den Picks. Und ich war im Urlaub und ich habe es tatsächlich geschafft, eine neue Drucksendung rauszubringen. Wir machen mal wieder Shameless, Self-Plug. Genau, ich weise auf die letzte Radio-Tux-Sendung hin. Die habe ich tatsächlich im Urlaub endlich fertig geschnitten. Es lag schon seit knapp einem Monat oder doch über einem Monat auf meinem To-Do-Zettel. Und es geht um die Nextcloud Community-Konferenz, die in Berlin stattgefunden hat Ende September. Und da war ich vor Ort, hatte auch ein paar Bilder hier mal studiert und war eine sehr schöne Geschichte. Und hatte da die Gelegenheit, ein paar Interviews zu führen, unter anderem mit Jan, der Design Lead bei Nextcloud ist. Und genau, habe mit ihm mal so drüber geredet, wie das mit seinem Team funktioniert. Dann natürlich auch, was es für Neuerungen an Nextcloud Autumn Hub 25, nee, Nextcloud Hub 25 Autumn, ja, so heißt das Ding jetzt, gibt. Und solche Geschichten. Dann haben wir den Prototype Fund, da habe ich mit Marie gesprochen. Was der Prototype Fund ist, wie die Förderung da aussieht und wenn ihr gerade irgendwie ein Open-Source-Projekt starten wollt oder irgendwie im Studium seid und eine coole Idee habt, dann guckt euch das doch mal an. Gerade werden die Sachen gesucht für die nächste Funding-Phase, also jetzt im Oktober bis Mitte, Ende November, ich glaube Ende November, könnt ihr euch da bewerben und vielleicht werdet ihr in der Runde genommen und könnt dann ja, für Geld an eurem ersten coolen oder zweiten, dritten, vierten coolen Open-Source-Projekt rumwerkeln. Und dann habe ich noch mit Matthias von der FSFE gesprochen. Das ist auch nochmal so ein Umschlag. Was ist die FSFE, also Free Software Foundation Europe? Was machen die? Was haben die für coole Projekte? Zum Beispiel, dass sie auch mit Jugendlichen so einen Hacking-Contest machen und sowas. Also Sachen, die ich auch noch nicht wusste, sich sehr spannend fand. Natürlich ging es um auch das Buch, was Matthias geschrieben hat, Ada und der Zangenmann, was er für Jüngere oder was für Kinder geschrieben ist. Ich glaube, aber 8 oder sowas in dem Alter. Ja, also wer mal wieder eine schöne Sendung mit Interviews, der hat 2 Musiktitel sind auch drin, hören will, der kann doch mal die letzte Radio-Tux-Sendung sich zu Gemüte führen. Genau. Bist du noch da?
Cool.
Eingeschlafen. Nein. Hast du auch was?
Sehr gut. Ich habe auch was, aber erstmal habe ich noch die Frage, habt ihr irgendwas über das External Users Plugin?
Nee, habe ich.
Der Dauerbrenner? Nee,
habe ich, ja. Ich habe das zwar per Mail eingetütet, aber keine Rückmeldung bekommen. Ja. Also da geht es darum, dass bei der Nextcloud verwenden Markus und ich dieses External Users Plugin, um dann gegen unseren IMAP-Server zu gehen und die User damit zu authentifizieren. Und das ist was ja irgendwie gerade keinen Maintainer hat und eigentlich, also zumindest für die aktuelle Version, nicht mehr richtig umsetzbar ist. Ich glaube, bis Nextcloud 31 kriegt man es noch irgendwie hin. Jetzt mit der aktuellen Version wird es dann aber nicht mehr gehen. Und ja, eigentlich braucht das Ding einen neuen Maintainer. Ich habe da aber keinen, ich kann nochmal nachfragen. Habe leider kein Feedback gekriegt, ob das jemand anguckt. Gab auch im GitHub schon irgendwie den Vorschlag, nehmt das doch mit in Core rein, damit es immer mitentwickelt wird. Aber ich habe kein Feedback, zumindest kein direktes gekriegt bisher.
Okay, na, die Hoffnung stirbt zuletzt.
Genau, weil sonst muss man das irgendwie anders machen. Ich bin auch, Genau, ihr könnt ja mal alle hier upvoten, dass das irgendwie ja wichtiges Projekt ist und dass man es irgendwie haben muss, aber genau, bisher hat sich da irgendwie noch keiner gefunden.
Ja. Sehr gemein.
Ja, was hast du noch für einen Pick?
Gut, ja, was habe ich mitgebracht? Ich habe hier so ein Thema, eigentlich wäre das schon auch was gewesen, was ich hätte ins Mimimi packen können. Aber weil ich dann was gefunden habe, ist es jetzt in Picks gelandet. Aber ich fange vorne an. Ich habe eine Haustürklingel von Dahua.
Von wem?
Die machen Dahua. Das ist ein internationalen, gar nicht so unbekannter Hersteller aus China. Surprise, surprise. Dahua Security. Die machen so Türzugangssysteme im Großen und Ganzen, kann man es damit zusammenfassen. Und das sind dann eben nicht nur die Klingeln für zu Hause mit einer Kamera drin, sondern das sind dann auch die Klingeln für die Wohnkomplexe oder die größeren Wohnanlagen. Und wo du dann über SIP die zusammenschalten kannst und dann auch die großen Klingeltafeln hast, wo du dran schellen kannst. Und da habe ich mir sozusagen die kleinste Variante von, die Dahua Villa Station, kann man auch benutzen, wenn man keine Villa hat, sondern ein normales Haus, hier aufgehangen. Und die habe ich seinerzeit dann relativ in der Hauruck-Aktion, weil die Klingel musste ja funktionieren, an die Fritzbox angeschlossen und der Fritzbox gesagt, wenn da jemand klingelt, dann lass alle Telefone klingeln. Und mir immer gedacht, ja, das musst du mal ordentlich einrichten. Das ist nicht so richtig das, was du wolltest. Und eigentlich hast du ja auch Boxen. Eigentlich willst du, dass es da ein Signal gibt und dann an anderer Stelle kann man dann, wenn man will, auf die Kamera gucken. In der Regel bist du aber zu Fuß sowieso schon an der Tür. Dann musst du auch nicht auch erst auf eine Kamera gucken. Und wie das so ist mit Technik, dieses Ding entschied sich von einer Minute auf die anderen zur völligen Unzeit, nicht mehr mit der Fritzbox reden zu wollen. Und dann habe ich einen Nachmittag oder einen Abend versucht, die wieder dazu zu bewegen, auf die althergebrachte Art zu funktionieren. Und es ging nicht. Gleiche Parameter, gleiche Einstellungen, verband sich einfach nicht mehr mit der Fritzbox. Und meines Wissens nach, ich habe automatische Updates bei der Fritzbox aus. Es war auch kein Versionsupdate bei der Fritzbox passiert. Ja, und dann habe ich noch probiert, das Ding nochmal ganz neu einzurichten. Dann die Fritzbox ging nicht. Dann, man kann dies, weil eigentlich ist bei dieser Türklingel so eine Innenstation dabei, was letztendlich ein Display ist, was dann als Client sich an der Klingel anmelden kann, wenn die Klingel im SIP-Server-Modus funktioniert. Und dann hat man einfach dieses Point-to-Point-System. Und ich hatte aber die Klingel im Client-Modus konfiguriert und sie an die Fritzbox rangehangen, weswegen ich diese Innenstation nicht, die habe ich mir nie die Mühe gemacht, die auch an die Fritzbox zu hängen und irgendwie damit einzubringen, das System. Es war ja gut genug für unseren Anwendungszweck hier. Ich habe dann in meiner Verzweiflung noch versucht, dieses Innengerät mal ordnungsgemäß, wie man das eigentlich machen würde, an dieses Außengerät zu koppeln. Das ging auch nicht. Und ich fing dann schon fast an, die Maße, also das Ding ist halt jetzt in meine Fassade da draußen eingelassen und ich möchte natürlich nicht mehr eine andere Klingel kaufen, die da nicht reinpasst. Das ist ja alles unnötig. Ich fing aber schon fast an, eben genau nach Maßen und vielleicht gibt es ja was zufällig in der gleichen Baugröße und so, was in den Rahmen reinpasst. Und dann hat irgendeine Stimme in meinem Hinterkopf gesagt, guck doch mal, ob es da was mit Home Assistant gibt. Und siehe da, es gibt eine Dahua Doorbell-Integration für Home Assistant, die direkt über das Gerät geht. Also man konfiguriert dann in der Integration den Admin-Account und die IP von dem Gerät und das war's. Dann hat man das Kamerabild, alle Events, die das Ding liefern kann die Taste abfragen, alles, was man haben will. Und jetzt konnte ich wunderbar, erster Schritt, mach's so, wie es vorher war, weil jetzt die neuen Möglichkeiten kann man ja später dann noch ausloten, aber erstmal muss man ja die Familie dann auch der Familie sagen können, es geht wieder, um so die Nerven zu beruhigen und dann kann man sagen, und jetzt geht auch. Aber erster Schritt, es geht wieder, also lasse ich jetzt Home Assistant einen Group Call auf der Fritzbox absetzen und es klingeln wieder die Telefone, wenn jemand an der Tür klingelt. Okay. Und das war in erstaunlich kurzer Zeit möglich, dank dieses Plugins. Und Home Assistant hat damit bei mir doch sehr viele Pluspunkte jetzt nochmal wieder gesammelt. Das war eine coole Aktion. Deswegen Home Assistants Integration für Dahua Doorbell.
Sehr schön.
Ein Pick von mir.
Ja, coole Geschichte. kann man nur hoffen, dass Dahua nicht irgendwie seine API ändert, weil das scheint ja dann nicht nur eben eine SIP-Integration zu sein, wie das, was du vorher hattest, sondern genau, mehr. Da weiß ich nicht, was er denn dann wegscrapt oder macht. Ja. Aber
auf deiner Seite, das Ding hat das Schöne mit der Home Assistant-Integration, ich kann jetzt ausschalten, dass das Ding in die Cloud geht, weil bisher habe ich immer noch als Fallback auch auf meinem Handy die App von dem Ding gehabt.
Mhm.
Und damit sendet es dann ja auch über die Cloud. Und das kann ich jetzt abschalten, weil ich jetzt im Home Assistant alles drin habe, was ich will. Und alles hier lokal machen kann. Das ist ein großer Vorteil. Und eben keine automatischen Updates. Deswegen, ich werde meine Türklingel niemals aktualisieren und sie einfach vom externen Internet weghalten und dann ist gut.
Sehr gut. Immerhin gut. Kein Elektroschrott.
Kein Elektroschrott, genau. Dank Open Source Software für Home Assistant. Und dann der letzte Pick passt wunderbar zu diesem Thema, was sich durch die Sendung zieht, mit diesem, wir wollen keine Tech-Riesen mehr haben und mehr digitale Souveränität. Ein Link auf den Kukets Blog, Kukets IT Security, kennt der ein oder andere vielleicht, ist auch das Forum ist sehr aktiv, was diese Themen angeht und vor allem auch viel erklärendes Material, viel Hintergrundwissen. Und der hat eine Blogpost-Reihe gemacht und mit dem Hashtag UnplugTrump. 30 Tipps, wie man sich eben von der amerikanischen Technologiewelt ein bisschen unabhängiger machen kann. Fängt an mit E-Mail-Anbieter wechseln, geht über Messenger-Auswahl, Open-Source-Sprachassistenten, Fediverse, Mastodon, eigene Cloud, bis hin zu such den ordentlichen VPN-Anbieter oder benutze Open Source KI. Also da 30 lesenswerte Artikel, wie man die eigene digitale Souveränität fördert. Fand ich eine sehr gute Zusammenstellung, das einfach nochmal so in der Übersicht zu haben und vermeide PayPal. Wir hatten es ja hier auch schon, ich habe öfter mal Vero genannt.
Rum, Kuba, nee, irgend sowas war, ne? Und dann einfach nicht mehr.
Ja, eben, also PayPal, alles andere als unproblematisch, ja. Ja,
genau. Ja, sehr schön. Ja, genau. Dann haben wir doch den roten Faden von vorne. Gut, mit so ein paar Abschweife in Richtung, aber da passt ja auch Home Assistant rein, unsere ganzen Energiediskussionen am Anfang. Auch da kann man viele schöne Sachen mit Home Assistant Integration machen. Genau, ich habe ja auch angefangen, so Home Assistant Dashboards zu bauen, aber ja. Ich mache sowas, weil ich krank bin oder viel Zeit habe. Ich glaube, da war ich ein paar Tage krank und dann habe ich mein erstes Home Assistant Dashboard gebaut. Naja, und sowas. Gut, ja, dann sind wir durch mit dieser kleinen feinen Sendung, mit der Ausgabe 369. Markus, schön, dass wenigstens du Zeit hattest.
Schön, dass du Zeit hattest. Vielen Dank.
Ja. Genau. War auch mal nett, nur wir zwei. Und dann sind wir nächstes Mal hoffentlich wieder mehr, weil ja, Lana mussten leider kurzfristig absagen. Aber genau, ich hoffe, ihr da draußen an den neumodischen Rundfunkempfangsgeräten hattet Spaß oder habt euch gut informiert durch uns. Und genau, ich kann nochmal sagen, kommentiert gerne bei uns im Blog. Wir lesen das immer gerne und interagieren auch gerne mit euch. Und wenn wir hier Blödsinn erzählt haben oder uns das ein oder andere Projekt mal noch angucken sollen, dann genau, schreibt das gerne in unserem Blog. Und dann, ja, bleibt mir nur noch zu sagen, ich wünsche euch, wie immer, eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß.
Am Gerät.
Genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Macht's gut. Ciao.